Wir fangen, ich mache heute mein Abendmahl, darum fange ich gleich an mit unserer heutigen Lesung aus dem Johannesevangelium, wo sich Jesus von seiner unangenehmsten Seite präsentiert. Und Jesus, aus dem Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 13 folgende, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Und im Tempel traf er auf die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und auf die Geldwechsler, die da saßen. Da machte er eine Peitsche aus Stricken und trieb alle aus dem Tempel hinaus, auch die Schafe und die Rinder. Und das Geld der Wechsler schüttete er aus, die Tische stieß er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schaff das fort von hier, mach das Haus meines Vaters nicht zur Markthalle. Da dachten seine Jünger daran, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Es ist eine der bekanntesten Szenen im Leben Jesu, wie er da im Tempel auftaucht und buchstäblich die Tische kehrt, oder? Und die Verkäufer und die Verkäufer von Opfertieren und die Geldwechsler aus dem Tempel schmeißt. Und eben weil es so eine einprägsame Szene ist, hat man auch immer viel in sie hineingelesen. Und Jesus als den Vorgänger aller Revoluzer dargestellt, oder so, gegen Markt und Geldwirtschaft und speziell auch gegen die Banken und so. Unser Begriff Bank ist übrigens abgeleitet von eben solchen bankartigen Tischen, wie die Geldwechsler im Altertum und im Mittelalter auch noch ihre Geschäfte abwickelten, oder? Und doch ist es eben ein großer Unterschied zwischen Jesus und den Revoluzern vielleicht im heutigen Sinn. Jesus war nicht wirklich gegen Markt oder Geldwirtschaft, sondern die Bibel gibt seiner Motivation einen ganz anderen Namen. Oder es war sein Eifer für das Haus Gottes, seines Vaters, das Jesus damals umtrieb, wie wir im Vers 16 jetzt gelesen haben, dass der Eifer für mein Haus oder für sein Haus. Und das Problem war, dann hätte er einfach vielleicht einen freiwilligen Job übernehmen können, könnte man sagen, wie viele von euch, oder? Aber das Problem war, er sah sich zu diesen radikalen Schritten gedrängt, weil etwas nicht stimmte mit diesem Tempel. Und vielleicht braucht es ein paar Worte zum geschichtlichen Hintergrund, damit wir das verstehen können. Weil dieser Tempel, in dem sich diese Szene abspielte, wo Jesus da die Tische kehrte, dieser Tempel hatte höchstens einen Teil noch der Fundamente gemeinsam mit dem Tempel Salomons, oder? Salomon hatte etwa 1000 Jahre oder 900 Jahre bevor das geschah, also etwa 900 vor Christus, hatte er den ersten Tempel gebaut. Und doch dieser Tempel jetzt, in dem Jesus die Tische kehrt, war nicht der Tempel Salomons. Den hatten die Babylonier schon etwa vor 600 Jahre früher dem Erdboden gleichgemacht, völlig zerstört, oder? Zu der Zeit, wo sie die Israeliten in die Gefangenschaft führten. Nach der babylonischen Gefangenschaft hatten dann die Rückkehrer aus Babylon, es war nur eine kleine Minderheit, war zurückgekommen aus Babylon, und die hatten angefangen dann nach einiger Zeit inmitten der Trümmerwüste, Jerusalem war eine Trümmerwüste zu der Zeit, wieder einen Tempel zu bauen, den zweiten Tempel. Und obwohl sie während etwa zwei Generationen unter Haggai und Zerubabel eigentlich ihr Bestes taten, einen würdigen Tempel zu bauen, war dieser zweite Tempel war so mickrig, dass die Bibel dann sagt, im Buch Esra, viele der betagten Priester, Leviten und Sippenhäupter, die das frühere Haus Gottes, also eben den Tempel Salomons, noch gesehen hatten, weinten laut, weil es einfach wirklich einfach nicht das Gleiche war, sondern halt eine so eine Notlösung, so ein halber Blechschopf oder so. Also gut, damals gab es noch kein Blech, also nicht mal Blech. Es war eine billige Konstruktion. Und jetzt der Tempel nun, in dem Jesus die Tische kehrt, ist wieder ein anderer und ist eben der dritte Tempel in Jerusalem. Und dieser Tempel hatte einen schwierigen Ursprung, weil König Herodes der Ältere hatte ihn im Jahre ungefähr 15 vor Christus fertig gebaut, oder was war sein Projekt, oder? Derselbe König Herodes, der in der Geschichte der drei Weisen aus dem Morgenland das Massaker an kleinen Kindern hatte veranstalten lassen und keine wirklich gute Qualifikation, um Gott einen Tempel zu bauen, oder? Und auch sonst war er eigentlich nicht qualifiziert. Er war von seinem Herkunft her, war er nicht mal Jude, sondern gehörte zu einem anderen Volk. Und er war auch nicht auf legitime Weise König geworden, sondern hatte sein Königtum noch zu Zeiten Cäsars für, man sagt, für 20.000 Goldstücke gekauft gehabt, oder? Und dieser dritte Tempel war sein großes Projekt, um die Bevölkerung Jerusalems, die Herodes hassten wie die Pest, oder, für sich einzunehmen. Aber durch diese schwierigen Grundlagen dieses Tempels war er war aus einem politischen Manöver eigentlich entstanden, war dieser dritte Tempel, man liest das so zwischen den Zeilen in den Evangelien, der war von Anfang an durch Parteiengezänk verunreinigt. Pharisäer, Sadduzäer, Zeloten, Romtreue, griechisch orientierte, alle waren gegen alle, oder? Und des Weiteren hatte Herodes die griechische Unsitte importiert, dass ausgerechnet der Tempel, in der griechischen Welt hatten die Tempel, waren gleichzeitig auch die Banken, und konnte dort Geld wechseln, konnte dort sparbüchelmäßig Geld deponieren, konnte dort Kredite aufnehmen. Und Herodes hatte diese Unsitte importiert. Und König Salomon hätte sich im Grab umgedreht, oder? Und nun sind solche Geschichtslektionen natürlich nicht jedermanns Sache. Meine Kinder haben immer, wenn ich anfing mit solchen Geschichtslektionen, sitzen alle so hin und bewegen sich nicht mehr, bis ich ruhig bin und so. Und doch ist es irgendwie wichtig, dass man ein bisschen die Hintergründe kennt, oder warum Jesus jetzt, das ist ja nicht seine Natur, einfach so herumzupöbeln, oder? Und das war das erste Mal, dass er so etwas tat. Und ganz am Anfang seines öffentlichen Auftretens, eben im Kapitel 2 des Johannesevangeliums. Aber es war nicht das einzige Mal, wo er das tat. Das Matthäusevangelium beschreibt gegen Schluss seines Dienstes wieder eine zweite solche Tempelreinigung gegen Ende seines Lebens dann, wo er noch gröber wird, oder Matthäus 21, 12 folgende. Und Jesus ging in den Tempel und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um und sagte zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets heißen, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Soweit auch noch jetzt der biblische Hintergrund oder so. Doch wir möchten uns heute Morgen nicht ausschließlich auf der Ebene der Vergangenheit bewegen, sondern uns, wie wir das immer machen am Sonntagmorgen, was steht in diesem biblischen Bericht, das relevant ist für uns in unserer Zeit und in unserer Realität. Und diese irgendwie fremdartige Passage hat durchaus eine Lektion für uns. nur eine kurze Lektion, kurz und trocken, oder? Was Jesus damals so auf Touren brachte, dass er anfing irgendwie alles richtig eben die Opfertiere hinauszutreiben und die Tempel die Tische umzukehren, war eben dieser klaffende Widerspruch. Da war ein riesiger Widerspruch zwischen was der Tempel des alten Bundes, damals war ja noch der alte Bund, war gerade so in seinen letzten Zügen oder so, oder kurz vor einer größeren Definition, dieser Widerspruch, wofür dieser Tempel einmal da gewesen war, eine Stätte des Gebets zu sein, der Anbetung Gottes, oder? Ein Ort zu sein, wo man Gott nahe kommen konnte und wo man Gott nahe sein konnte. Und dann eben die völlig gottfernen Inhalte, mit denen Herodes diese alte Tradition gefüllt hatte. Und bei Herodes ging es in seinem ganzen Leben ging es immer nur um zwei Sachen, um Macht, Machtpolitik und um Stutz. Und das war alles, was ihn interessierte. Und er hatte überall große Bauprojekte am Leiten und am Laufen und er war immer, das war sein Ding, oder? Und Jesus konnte diesen Widerspruch nicht ertragen, wie dieser Tempelzweck entfremdet worden war. Und so fremdartig uns jetzt diese Vorgänge am Tempel des alten Bundes vielleicht erscheinen, sollen sie uns Menschen unter dem neuen Bund daran erinnern. Oder ich glaube, das ist der Realitätsbezug für uns. Soll uns daran erinnern, dass auch wir einen Tempel haben, der Gott geweiht ist und dem wir Sorge tragen sollen, ihn nicht mit allem möglichen weltlichen Gerümpel vollzustopfen und zu verunreinigen. Und zwar rede ich vom Tempel unseres Herzens, oder? Die Bibel sagt, wisst ihr nicht, dass euer Tempel, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört, oder? Und das ist vielleicht jetzt die Frage heute Morgen, wollen das ein bisschen nach gehen an unserem Abendmahlsmorgen. Was trifft der Heilige Geist in unserem Herzen an, wenn er in seinen Tempel kommen will, einen Besuch abstatten will oder Wohnung nehmen will? Oder ist es in unserem Herzenstempel einigermaßen aufgeräumt und wohnlich? Oder ist auch unser Herz proppenvoll mit dem Tagesgeschäft, oder? Mit dem Tagesgeschäft. Es läuft so viel, es läuft so wahnsinnig viel, oder? Alle sagen das. Man liest es auch überall. Und wie soll man da noch auf der Spur bleiben? Martin Luther hatte viele gute Sprüche drauf. Einer seiner besten war dieser: Was eines Menschen Herz erfüllt, das ist sein Gott. Er hat es immer auf den Punkt gebracht, oder? Und womit ist unser Herz erfüllt? Unser Herz in der Sprache der Bibel ist unser Entscheidungszentrum, unser Willen ist im Herzen und unsere Persönlichkeit, das die Entscheidung trifft. Was erfüllt dieses Herz, oder? Stellen wir uns diese Frage heute Morgen, ich habe extra ein bisschen Zeit reserviert, während Christian und Ruth an das Abendmahl servieren. Wir servieren es heute an den Platz. Was erfüllt unser Herz? Wer ist unser Gott? Oder was ist unser Gott? Der ewige Gott? Oder ist es auch nur der weltliche Plunder irgendwie? Oder eben irgendwie das Business oder andere Sachen, oder? irgendwelche Tiere, die da rumrennen. Das Unvernünftige, oder Emotionalität, Ungezügelte, oder alles Mögliche kann in unserem Herz regieren. Aber Gott möchte darin regieren, möchte darin wohnen. Trachten wir zuerst nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit und vertrauen wir darauf, dass uns alles andere dazugegeben wird? Oder werden wir hineingesogen in diesen Rummel? Ich spüre, es wird jedes Jahr extremer, der Konkurrenzdruck und irgendwie muss man immer mehr dran sein. Und die Welt drängt mit aller Macht in unser Herz hinein und will uns in unsere Lebensziele hineinreden und wo wir hingehen sollen und was wir anstreben sollen, mit wem wir uns einlassen sollen. Und ausgerechnet dort, wo die Entscheidungen fallen, diesen Platz hat Gott für sich reserviert, wenn wir wirklich an ihn glauben, ihm wirklich nachfolgen. 5. Mose 6,5, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Von ganzem Herzen und nicht nur mit halber Kraft oder wenn alles andere erledigt ist und einigermaßen gut herausgekommen ist. Er will unser ganzes Herz. Komm, wir nehmen uns Zeit heute bei unserem Abendmahl und schauen jeder für sich ein bisschen in unser Herz hinein, unseren privaten Tempel des Heiligen Geistes. Ich lese jetzt die Abendmahlsverse, Ruth und Christian, kommt doch nach vorne und dann und die Musik auch, ja genau. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er verraten wurde, Brot, dankte, brach es und sprach, dies ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst, und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. Es prüfe sich jeder und erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Prüfen wir uns, jeder von uns. Ich möchte euch nicht auf einen schlechten Trip bringen. Aber es ist wichtig, dass wir selber wissen, wo wir stehen. Und fangen Sie doch an austeilen. Und unten am Abschnitt steht noch ein interessanter Satz. Wer mit sich selbst ins Gericht geht, kommt in kein Gericht. Oder? Das ist auch wichtig. Das wollen wir jetzt tun. Ich möchte heute Morgen, dass während Ruth und Christian jetzt die Elemente austeilen, jeder für sich, dass wir uns mit uns selber ins Gericht gehen, vis-à-vis diesem hohen Tarif, den die Bibel anlegt bei uns. Was regiert in deinem, meinem Herzen? In Gottes Gegenwart selbst beurteilen. Was ist in deinem Herz drin? Was sind deine Prioritäten, deine Werte, deine Ziele? Wo ist Gott da? Bitte nicht schwatzen jetzt, bitte jetzt dich selber nicht verurteilen, aber beurteilen. Ich bete für die Gegenwart des Heiligen Geistes jetzt. Heiliger Geist, rede zu den Herzen. Rüttle an den Tischen. Gib den den Viechern, die da nichts zu suchen haben, einen Tritt. Komm in deinen Tempel, Jesus. Ich habe im Vorgebet einen Eindruck bekommen, dass die zu viele Pläne haben, zu viele eigene Wege gehen, zu viel am Laufen haben, komm zurück zu Gott. Suche seine Nähe, das muss Platz haben in deinem Terminkalender. Und wenn du es eintragen und reservieren musst, es gibt kein Heil neben Gottes Wegen. Hier auf dieser Welt schon kaum, in der Ewigkeit gar nicht. Komm zurück zu den ursprünglichen Werten deines Glaubens, die Zeit deiner ersten Liebe. Was hat dich da umgetrieben? Dort warst du neu dran. Und ich hatte auch den Eindruck, wir haben Menschen hier, die sich selber heruntermachen und irgendwie auch von der Welt oder vielleicht von der Welt heruntergemacht worden sind. Und für dich ist es die gegenteilige Botschaft. Komm Steh wieder auf. Du bist ein Gotteskind. Der Gerechte fällt siebenmal. Gott hilft ihm wieder auf. Es gibt keinen Grund, liegen zu bleiben. Wir alle sind auf der gleichen Ebene. Gotteskinder. Gotteskinder. Das ist unsere Freude. Das ist unser Plan. Dort sind unsere Ziele. Das ist der Weg, den Gott für uns bereitet hat. Lade den Heiligen Geist neu ein in seinen Tempel. Wenn du etwas weglegen musst, leg es jetzt weg. Ob du zu hoch fliegst oder zu tief getaucht bist, komm wieder zurück auf den Level. Und gib ab, was dich von Gott trennt und was Gott überlagern will. Und lade den Heiligen Geist neu ein in dein Leben. Sag zu ihm, komm, lebe in meinem Herzen. Er soll dein Tempel sein. Heiliger Geist, wehe über dieser, mit deinem Wind über dieser Versammlung, wehe in die Herzen hinein. Blas das an, was nicht in unsere Herzen gehört. Ob es zu hoch ist oder zu tief, stell uns wieder ein auf dem Level, wo wir hingehören. Heiliger Geist, komm neu in unsere Herzen. Auch du gehst mit der Zeit und wir müssen mit der Zeit gehen. Und wir bitten für deine Führung zu dieser Zeit, für dein Wohnen in uns zu dieser Zeit, für Gott in unserem Leben zu dieser Zeit. Ich möchte jetzt noch beten, euch segnen, komm, steht doch auf. Herr, wir beten heute am Schluss für dein Abendmahl. Ich segne jetzt dieses Abendmahl, jetzt wo es in euch drin ist. Es soll euch mit neuer Kraft erfüllen. Unser Glauben braucht Kraft in der heutigen Zeit. Empfange Kraft von oben durch die heutige Speisung hier. Kraft von oben, wieder aufzustehen, wenn du aufstehen musst, vom hohen Ross herunterzukommen, wenn du runterkommen musst, vorwärts zu gehen, wenn du stillstehst, vielleicht schon seit Jahren, einzuhalten, wenn du auf der abschüssigen Bahn bist, du bist schon halb verschwunden aus Gottes Gegenwart. Komm zurück, Mann, komm zurück, Frau. sei gesegnet durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in seinem Tempel, deinem Herzen. Sei gesegnet mit der Kraft, diese Woche und diesen Monat gute Entscheidungen zu treffen, nicht schlechte. Auf Gott zuzugehen, nicht von ihm wegzulaufen. Gottes Stimme zu hören, nicht auf alle andere und auf alles andere zu hören. Sei gesegnet mit der Kraft von oben. Sei gesegnet mit der Gegenwart des Heiligen Geistes während dieser Woche. Er in dir und du in ihm. Und dann kommt's gut. Es kommt gut. Es kommt gut in deinem Job und mit deiner Familie so vorhanden. Und mit was auch immer. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir hinzugegeben werden. Gott wird sich nicht drücken, wenn du dich auch nicht drückst. Sei gesegnet heute Morgen mit der Kraft von oben. Im Namen Jesu. Amen.
Yes, I am a child.